Und ich erlebe so oft, wir arbeiten sehr viel mit Ausländern und mit so Studenten, auch hier wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, wie viele ausländische Studenten wir hier haben, aber wir haben Leute aus Indonesien, Afrika, Südamerika und fast alle kriegen einen Schock, wenn die nach Deutschland kommen und nach Europa. Ich sage, wir kommen nach christlich Europa und boah, die sind überhaupt ablehnend, die sind nicht Heiden, die sind Antichrist. Die haben wirklich eine Gegenreaktion, sowas haben wir noch nie erlebt. Ich habe vorgestern mit einer aus Ghana gesprochen, Schock. Leute aus Indien, die sagen, ich habe gedacht, wir kommen nach christlicher Europa und bei uns in Indien haben wir größere Gemeinden als hier. Und man kann viel offener über den Glauben reden. Was ist hier los? Ich meine, es klingt schön, aber die Tatsache sieht anders aus. Ich denke in der Apostelgeschichte Kapitel 4, wo die Jünger einmal zitiert worden sind vor das Hohen Rat. Und die haben gesagt, rede nicht mehr über diesen Namen, wir lassen euch in Ruhe. Und was haben die geantwortet? Wir können nicht aufhören zu reden. Wir können nicht aufhören davon zu reden. Heutzutage ist es umgekehrt. Wir können nicht anfangen damit anzureden, es fällt uns schwer. Also ich möchte darüber reden, wie man Jesus so anstecken bleibt in eine vorgeimpfte Gesellschaft. Es gibt viele Seminare und Workshops und alles Mögliche über das Thema Gemeindewachstum. Vielleicht sind einige da und die sagen, ich habe so Bücher gelesen. Ich schaue auf meine Uhr übrigens, dass ich nicht hier was Falsches tue. Okay, gut. Bücher gelesen, Seminar mitgemacht über Gemeindewachstum. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn man die Zahlen ganz nüchtern anschaut, wie sieht es in Deutschland aus, Gemeindewachstum? Die Zahl stagniert, geht sogar zurück. Gott sei Dank, das sind Gemeinden, die wachsen. Aber oftmals, der Wachstum kommt nicht durch Neubekehrten, sondern Umverteilung. Die haben etwas Besseres und dann Christen hier ziehen dorthin, suchen eine geistige Heimat und die Christen werden hin und da umverteilt. Oder Menschen aus dem christlichen Umfeld, christliche Familien, alles kommen auch zum Glauben. Aber wie viele, die fern von Gott sind, die nicht, nur nichts von Jesus wissen, keine Ahnung haben, kommen zur lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Und wie viele Gemeinden wachsen auf diese Art und Weise? Sehr wenige. Und das ist, was die Zahlen sagen. Es war vor 100, 150 Jahren in Deutschland große Erweckungen, so Bewegungen und diese Generation und die Nachfolger sind ausgestorben. Viele Gemeinden altern und die Zahl geht zurück. Wir wollen wirklich echte Gemeindewachstum erleben. Es ist toll, wenn die eine gute geistige Heimat finden und auch durch Umverteilung wachsen. Aber das Wachstum, das Gott wirklich im Herzen legt, das finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 47. Und wenn ich das lese, mein Herz schlägt schneller und ich gebe es nur weiter, weil ich hoffe, dass wir das mehr erleben, dass wir einen Blick dafür bekommen heute Abend. Das ist Apostelgeschichte 2, Vers 47. Der letzte Vers nach Pfingsten ist so in Kapitel 2, nach Pfingsten. Und es steht da, sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollen. Okay, das ist Gemeindewachstum, oder? Die gerettet werden sollen, nicht nur umverteilt, gerettet. Wow. Haben wir einen Blick dafür? Ich habe den Eindruck, viele haben resigniert. Die sagen, ja, in Europa passiert das nicht mehr und man erwartet nicht mehr. Man hat sich damit abgefunden, einfach sein kuscheliges Privatpicknick mit Jesus zu haben in der Gemeinde und diese kleine Subkultur. Es erinnert mich an eine Geschichte von Jesus in Johannes Evangelium Kapitel 4. Wir kennen es bestimmt. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern von Galiläa nach Jerusalem, geht durch Samarien. Samariter, ui. Und Jesus sitzt am Brunnen, ist müde und die Jünger gehen in die Stadt, um einkaufen zu gehen. Natürlich, da war kein Kaufland, das war Bazar und die müssen hier verhandeln, es dauert eine Zeit. Und Jesus sitzt da und da kommt diese Samariterin und Jesus fängt an, mit ihr zu reden. Und es geht hin und her und ganz am Schluss, sie erkennt, das ist der Messias. Das ist dieser versprochene Retter. Und sie ist so begeistert und in dem Moment kommen die Jünger zurück mit ihr Einkäufe, mit ihr Essen. Und sie sagen gar nichts. Sie sind nicht interessiert. Sogar die haben diese Frau als einen Störfaktor empfunden. Und sie waren froh. Die Frau ging weg und die waren froh. Endlich ist sie weg. Wir können unser Privatpicknick mit Jesus haben. Ja, das war ihre Sache. Wir, Jesus allein, unser Picknick. Und dann wir fühlen uns wohl und kuschelig wohl. Und sie kann weg sein. so Außenseiter wollen wir nicht haben. Und was ist geschehen? Die Frau geht in die Stadt und sie sagt, da war ein Mann, er hat mir alles erzählt, was ich gemacht habe, er kennt alles. Ich glaube, das ist der Messias, der versprochene Retter. Und die haben gesagt, das müssen wir sehen. Ein Mensch, der alles kennt, was du gemacht hast, das müssen wir sehen. Und sie gingen zu Jesus. Und da waren die Jünger, die haben ihr Essen bereit, die wollen ihr Picknick machen und die sagen, Jesus ist. Die haben gemerkt, seine Gedanken wurden woanders, seine Aufmerksamkeit. Hey Meister, iss. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Das ist in Johannes Evangelium Kapitel 4, glaube 31, 32. Er sagt diese Worte. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Und er sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Ich glaube, er hat es mit schwerem Mut gesagt. Ne? Ich habe eine Speise zu essen, ihr kennt es nicht. Das liegt mir etwas am Herzen. Ich habe einen Hunger nach etwas. Etwas, das mich so bewegt. Und er kennt es nicht. Und dann die schauen und sagen, hat jemand ihm was zu essen gegeben? Was ist hier geschehen? Und Jesus sagt, Mensch, erhebt eure Augen. Da kommen diese Samariter. Erhebt eure Augen und schaut, was kommt. Jetzt ist die Zeit der Ernte. Und das ist, was mein Herz bewegt. Und er kennt es nicht. Er wollte euer Privatpicknick haben und ich möchte diese Außenseite erreichen. Versteht ihr? Die Jünger gingen rein und die haben Essen gekauft. Kein Pieps von Jesus erzählt. Und dieser Samariter hat das gemacht, was die versäumt haben, von Jesus erzählt. Haben wir diesen Blick? Wie können wir uns nicht vergleichen mit diesen zwei Gruppen? Sind wir die Jünger, die wollen unsere Privataudienz mit Jesus oder wollen wir wirklich Außenseite erreichen? Ist das wirklich eine Sehnsucht? Das ist eine Priorität bei Gott, dass Menschen, die fern von ihm zu ihm finden. Und das ist der echte Gemeindewachstum. Und das ist, was Deutschland braucht. Ja, aber was ist es? Ja, vielleicht eine Geschichte dazu. Aus unserer Gemeinde. Wir haben eine Gemeinderäumlichkeiten gehabt, die waren ziemlich klein, ziemlich übervoll. Dann haben wir neue Räumlichkeiten bekommen. Mit mehr Stühle, mehr Platz. Und ich kann mich noch erinnern, ein älterer Bruder, der war im Begrüßungsdienst. Und eines Tages, er kommt zu mir, war so begeistert, er sagt, Rocco, die Stühle sind alle besetzt. Und es ist voll. Oh, ist toll, die Stühle sind besetzt. Und ich habe ihm nur gesagt, Bruder, ist das unser Auftrag, die Stühle zu besetzen? Auch wenn alle unsere Stühle besetzt wären, unser Raum voll und alle Stühle in der Gemeinde, in Kirchen, in Jena voll wären und Räumen voll, das ist ein Klacks gegen Jena. Wie viele gehen verloren? Wie viele Menschen wissen nichts von Jesus? Gottes Auftrag für uns ist nicht Stühle zu besetzen oder Räume zu füllen, sondern die ganze Stadt zu füllen mit der Kenntnis von Jesus Christus. Das ist die Grundlage für echte Gemeindewachstum. Die ganze Stadt zu füllen. Die Bibel sagt in 2. Korinther Kapitel 2, ihr sollt ein Duft Christi sein. Alles durchdringen. Aber ganz ehrlich, ist es so? Ich habe einen Büchertisch, ich baue es auf. Vielleicht habt einige von mir gesehen, na, geht vorbei und ich bin da. Ich rede mit Menschen, die meisten haben null und keine Ahnung. Wenn die fragen, kennst du jemanden, der wirklich Jesus persönlich kennt? Nee, keiner. Kennst du keine? Hast du nie was gehört? Nö. Hast du das niemals gehört? Nein. Wir haben unsere Leute, die aus, wie gesagt, aus anderen Ländern kommen. Die sagen, die Leute hier sind ahnungslos. Komische Situation. Wir haben auch einen afghanischen Bibelkreis, der trifft sich bei uns jede Woche. Und die sind alle Ex-Muslime. Und die erzählen manchmal, die sagen, ich habe mit einem Deutschen gesprochen, keine Ahnung von Jesus und ich habe dir von Jesus erzählt. Ich weiß mehr von Jesus als diese Deutsche. Manche gehen vorm Gericht in Meiningen oder sie gehen zum Bundesamt, zu den Behörden und sie erzählen von Jesus und die Richter sind baff, die sagen, ich habe keine Ahnung, du weißt mehr als ich. So hier ist es, Ex-Muslim weiß mehr als die Deutsche von Jesus Christus und das Evangelium. Das ist die Welt, in der wir leben. Die Leute bekommen nichts mit und unsere kleine christliche Subkultur am Rande der Gesellschaft, die sind überhaupt nicht davon betroffen. Die wissen gar nichts davon. Etwas muss sich ändern, wenn wir echte Wachstum erleben wollen. Ich möchte darüber sprechen, weil ich glaube, viele Leute erwarten es nicht, weil die sagen, ich erlebe solche Ablehnung. Die Menschen sind vorgeimpft, die sind so ablehnend und naja, man kann nichts tun. Resignation. Warum ist es so? Ich meine, in unserer Gemeinde, wir haben ein Verlangen, echte Gemeindewachstum zu erleben, dass Menschen täglich gerettet werden. Und wir machen Seminare zurzeit durch. Und wir haben diese Frage gestellt, warum sind die Menschen in Deutschland und Europa so vorgeimpft? Warum sind sie so ablehnend? Nicht neutral Heiden, antichristlich eingestellt. Du sagst das Wort Gott, Jesus, Bibel, da haben wir was passiert. Nichts für mich. Oder? Ist es nicht so? Warum ist es so? Ein paar Sachen, die hochkamen in unserer Diskussion. Im Mittelalter, der Name Jesu wurde missbraucht als ein Machtapparat, um Menschen zu unterdrücken, auszunutzen, zu beherrschen. Und das hat seine Spuren zurückgelassen. Dann kam die Reformation, Gott sei Dank, sola scriptura, wir kehren zu Gottes Wort zurück, das eigentliche Predigen, das war ganz toll, aber gleich in der Verse von der Reformation kam was? Die Aufklärung. Hä, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Nicht sola scriptura, sondern der Mensch. Und leider, die bibelkritische Theologie hat es übernommen. Einfach der Mensch, die Bibel, es steht geschrieben, zählt nicht mehr. Und deswegen, das Christentum ist sozusagen ausgehöhlt worden. Und Menschen sind so ablehnend. Ich denke, ich kann es so vergleichen mit dem Beispiel. Ich habe gesagt, vorgeimpft. Ist da jemand hier, der Medizin studiert? Ein paar Mediziner nicht. Okay. Wisst ihr, wie eine Impfung funktioniert? Zum Beispiel Polio-Impfung. Wisst ihr, was das passiert? Wie das funktioniert? Man nimmt einen Polio-Erreger, dann wird es tot gemacht. Und dann, das wird es gespritzt in den Menschen, der Körper kommt gut damit zurecht mit dem toten Polio und es entwickelt eine Abwehrreaktion. Dann kommt die lebendige Form, er kommt in Kontakt mit dem lebendigen Erreger, Polio. Das kann nichts anhaben. Wisst ihr warum? Der Körper hat eine Resistenz entwickelt. Und das ist, was in Europa geschehen ist. Das ist, was wir sehen. Wir haben eine tote Form des Christentums erlebt. Und dann kommt die lebendige Form. Jesus lebt. Du kannst einen neuen Anfang mit Jesus Christus haben. Man kann ihm begegnen. Gottes Geist ist da. Ja, abwehren. Die lebendige Form wird abgewehrt. Das ist mit dem, was wir leben. Was kann man dagegen tun? Gibt es überhaupt was? Ich wünsche, dass ich euch heute Abend sagen könnte, ich habe 0815 Plan. Und es kommt aus Südamerika oder es kommt aus Afrika. Da funktioniert es, große Erweckungen. Und wir brauchen es nur 1:1 übertragen und es funktioniert auch in Jena. Aber es stimmt nicht. Gibt sowas nicht. Ich weiß, ich kenne Missionaren aus Südamerika, total begeistert. Die kommen nach Europa. Wir werden es denen zeigen, wie es geht. Wir haben Massen, so Megagemeinden. Wir kommen hierher und die versuchen das zu übertragen, was in Südamerika ist. Und die kriegen so einen Schock. Die gehen nach Spanien, die sprechen Spanisch, aber die sagen, die denken total anders. Die haben nicht diese Vorgeschichte. Es gibt keine 0815-Methode. Aber es gibt ein Prinzip, das in der Bibel ist, das wir anwenden können. Und es hat sich bewährt, auch da, wo Resistenz waren und Menschen ablehnen waren. Und das, wir wollen es heute anschauen. Das ist 1. Petrus, Kapitel 3. 1. Petrus, Kapitel 3. Ich habe schon mal das Predigt, vielleicht einige haben es schon gehört, aber dieses Wort liegt mir am Herzen. Ein Prinzip, das auch da, wo Resistenz ist, funktioniert. 1. Petrus 3. Aber an wem ist dieser Petrusbrief geschrieben worden? Es steht in Kapitel 1, Vers 1. An die Fremdlinge und der Zerstreuung da in der heutigen Türkei. Das heißt, diese Menschen, an denen er schreibt, sind Christen, die zerstreut waren. Warum? Manchmal durch Verfolgung oder anderen Gründen zerstreut. Und sie kamen in diese Gebiete in der heutigen Türkei. Und wisst ihr, wie die aufgenommen worden waren? Christen kommen zu uns. Das ist wunderbar. Damals, das Wort Christen war ein Schimpfwort. Die Christen, die Deppen, ne? Das war wirklich negativ. Die Christen. Diese Christen sind solche Idioten. Sie sagen, ihr Gott ist runtergekommen als Mensch und starb wie ein Verbrecher am Kreuz. Das Kreuz ist so eine Dummheit, eine Torheit. Und die predigen sowas. Mann, und sie glauben, dass dieser Jesus leiblich auferstanden ist. Wie können sie so dumm sein? Kein gebildeter Mensch glaubt sowas. Sogar die jüdische Theologen, die Sadduzäer sagen, sowas ist ein Unsinn. Und sie glauben sowas, eine leibliche Auferstehung. Oh ja, und diesen Anarchisten auch dazu. Sie sagen, dass alle Menschen gleichwertig sind. Sklave und freier Mensch. Jude und Nichtjuden, sogar Männer und Frauen. Die sind Anarchisten, die machen unsere Gesellschaft kaputt. Diese Menschen sind gefährlich. Pass auf. Sogar in Apostelgeschichte 17, Vers 6. Ich könnte 1. Petrus 3 bleiben, aber ich lese, wie sie empfangen worden sind in neue Gebiete. Das war in Thessalonika, nicht weit entfernt. Und es steht hier, sie kamen dorthin, und als sie aber sie fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder von den Obersten in der Stadt und riefen, diese Christen, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, auf den Kopf gestellt haben, sind auch hierher gekommen. Das war ihre Reaktion. Hey, das klingt wie Deutschland, ne? Wie Europa. Diese Ablehnung war schon da. Wie in aller Welt soll man da ein Zeugnis für Jesus sein? Petrus gibt uns hier ein Prinzip. Und ich möchte es weitergeben, und es funktioniert auch hier. Und es hat tatsächlich funktioniert, weil viele sind zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. 1. Petrus 3, Verse 14 bis Anfang von Vers 16. Es steht hier in der Mitte von Vers 14. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Das heißt, nicht eingeschüchtert sein, nicht zurückziehen, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. So, erstens, er sagt, nicht dich einschüchtern lassen, nicht resignieren und sagen, die sind so gegen uns, Mund halten, für uns behalten, verstecken. Nein, fürchtet euch nicht. Sei offen. Und dann fängt an diesen Plan. Haltet den Christus in euren Herzen heilig. Und in anderer Übersetzung steht, heilig den Christus in euren Herzen. Wisst ihr, was Schönes hier? Er fängt nicht mit den Ungläubigen, er fängt mit den Gläubigen an. Es fängt mit euch an. Heiligt Christus in euren Herzen. Wisst ihr, was das bedeutet? Früher habe ich das gelesen, wie kann ich Jesus heilig machen? Jesus ist schon heilig. Der ist vollkommen ohne Sünde. Wie kann ich Jesus heiligen? Dieses Wort heilig hat verschiedene Bedeutungen. Eins ist natürlich ohne Sünde, aber im Alten Testament hat man oftmals gesagt, das ist heilig dem Herrn. Das sollst du beiseite tun. Das hat eine Sonderstellung, heilig. Und das ist, was er hier meint. Wir können Jesus nicht heilig machen, sondern wir sollen Jesus erheben. Die Sonderstellung, unser Herzen, unser Leben geben. Diese höchste Stellung. Voll Bewusstsein, wer Jesus ist, wie einzigartig er ist. In ihm erheben. Das ist, wo es anfängt. Und wisst ihr was? Wir müssen erst da anfangen. Ist uns bewusst, wie einzigartig Jesus ist? Wie kostbar er ist? Ich glaube, wir Christen oftmals nehmen Jesus selbst so selbstverständlich. Ist uns nicht bewusst, wer er ist. Und wenn wir nicht Jesus schätzen und Jesus der Sonderstellung geben, wie können wir erwarten, dass Ungläubigen ihn schätzen? Versteht ihr? Es fängt mit uns an. Menschen, die um uns herum sind, bei der Arbeitsstelle oder beim Studium, in unserem Schachclub, wer weiß, was es ist, die sollen sehen, auch wenn du nicht aufdringlich bist, die sehen, Mensch, Jesus ist diesem Kerl wichtig. Ne? Das ist nicht nur ein Floskel. Ich merke, Jesus ist ihm wichtig. Das sollen sie in uns sehen. Aber oftmals, sie sehen gar nichts. Die sollen merken, Jesus ist uns so wertvoll. Und da müssen wir ja anfangen. Oftmals die Menschen bekommen überhaupt nichts mit. Ich habe schon oft gehört von Menschen, die zum Glauben, lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Und dann sie kommen zu Jesus, sind so begeistert, ich will in den Gottesdienst gehen, in die Gemeinde, in die Kirche, und die gehen hin. Und die sitzen da im Gottesdienst und die gucken, das ist mein Arbeitskollege. Wir arbeiten seit 4 Jahren zusammen. Ich habe nicht gewusst, dass er Christ ist. Null gewusst, nichts von ihm gehört, nichts gesehen. Das stimmt etwas nicht. Heilig den Christus in eurem Herzen. Menschen sollen wissen, Jesus ist ihm wichtig. Auch wenn ich denke, dass er ein Depp ist, Jesus ist ihm wichtig. Ich merke, dass Jesus ihm wertvoll ist. Das ist, wo wir anfangen müssen. Ist Jesus uns wirklich so wertvoll, dass wir ihn hoch erheben? Zweiter Punkt. Wenn er sagt hier, halte den Christus heilig und sei jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Die werden Fragen stellen, aber erst wenn die Hoffnung in euch sehen. Können Menschen die Hoffnung in uns sehen? Ist uns bewusst die Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben? Strahlen wir das aus, diese Gewissheit? Wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, die, tja, das ist ein Hungersnot für Hoffnung. Wisst ihr, was wir jeden Tag gesagt werden in unserer Gesellschaft? Du bist das Produkt eines kosmischen Unfalls. Du bist nicht gewollt. Du warst nicht geplant. Ist es ein Unfall? Egal, was du machst, es endet in ein schwarzes Loch und ist alles vorbei. Nihilismus, das ist alles, was wir jeden Tag hören. Es gibt keine Hoffnung. Aber ich habe Hoffnung. Naja, ich kann es schön einbilden, aber letztendlich, es gibt keine Hoffnung. Und dann, wenn du es vorlebst, Hoffnung, Menschen werden aufmerksam. Die werden sagen, was hat denn der? Heißt Hoffnung, dass alles immer klappt und Mensch, bei ihm läuft alles glatt und alles so wunderbar? Nein. Oftmals Gott lässt Schwierigkeiten in unser Leben zu. Lässt sogar Sachen schief gehen. Und das ist, wann die Hoffnung besonders strahlt. Wenn Menschen sagen, schau mal, bei ihm geht schief, alles läuft nicht so glatt. Und trotzdem, der hat so eine Gewissheit. Der hat etwas, das ihn trägt. Was ist das? Das spricht Menschen an. Ich habe einen Spruch hier von einer Typ, der sowas erlebt hat, der hieß Václav Havel. Habt ihr von ihm gehört? Erster Präsident von Tschechien. Und er schrieb, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut geht oder alles glatt läuft, sondern die Gewissheit, dass etwas einen Sinn hat, egal wie es ausgeht. Ja, wenn Menschen sehen, hey, bei ihm läuft nicht alles glatt, aber der hat Gewissheit, er hat einen Sinn. Er lebt nicht sinnlos und sagt, ja, alles ist für die Katz, sondern alles hat einen Sinn. Wow. Und wenn Menschen diese Hoffnung in dich sehen, sie werden fragen. Die werden fragen und sei bereit. Deswegen sagt er, sei jederzeit bereit, eine Antwort zu geben, weil Menschen werden dich fragen. Die werden kommen und sagen, was ist das? Sei nicht faul und hab eine gute Antwort bereit. Wenn Menschen sagen, ach, du glaubst an den Schöpfer. Das kommt bei mir öfter. Ich habe einen Büchertisch und ich will Menschen provozieren. Und ich rede von dem Schöpfer. Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. So viele Leute gehen vorbei und lesen es. Und die lesen es ganz laut. Oder ich habe sogar auf mein Auto einen Aufkleber und habe versucht wegzureißen. Ich meine, die Leute merken, dass es da ist. Ne? Und dann Leute kommen zu mir, warum glaubst du an den Schöpfer? Ja, weil ich denke, es ist sinnvoll, aus einem allmächtigen Zufall zu glauben. Ja, warum? Ja, ich gebe dir gute Antworten. Ich bin bereit mit Antworten. Das ist nicht das Produkt eines Zufalls. Und diese Sehnsucht in deinem Herzen nach Sinn auch nicht. Sei bereit mit einer guten Antwort. Warum glaubst du an Jesus? Hast du eine gute Antwort, eine stichhaltige Antwort bereit? Sei nicht faul. Gedanken machen. Sei jederzeit bereit, eine Antwort zu geben. Aber steht dann mit Sanftmut und Ehrerbietung, nicht von oben herab, naja, du Sünder, ich weiß besser, sondern, oder du bist mein Projekt, mein evangelistisches Projekt, sondern, nee, es ist mir wichtig, ich habe Hoffnung in Jesus Christus und gib mir eine gute Antwort. Also, ich möchte abschließen mit ein paar Sachen, wie man das alles zusammenfügt, wie es in Deutschland funktioniert. Die haben festgestellt, dass Menschen, die aus einem atheistischen oder gottesferne, gottlose Hintergrund kommen, die sind so vorgeimpft. Wenn du versuchst, alles auf einen Schlag zu machen, okay, jetzt habe ich diese große Batzen, ich haue den mit der mit, die Taktat und alles, wisst ihr, was passiert? Abwehrreaktion wehrt es ab. Die sagen, die Menschen, die zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, die brauchen oftmals 20 oder 30 Impulse, kleine Impulse, kleine. Vielleicht das erste Mal etwas sagen, die sagen, ach Mensch, der Kerl ist nicht ganz dicht. Oh, das ist noch einer, so einer. Oh, und er hat einen mit seinem Aufkleber. Und diese Typen da in Weimar, ich habe gesehen, die beten und legen die Hände auf. Vielleicht denken, das ist komisch, aber das ist ein Impuls. Und du legst es im Herzen. Und noch ein Impuls. Und noch ein Impuls. Und du gibst dir diese viele kleine Impulse. Eine pflügt, der andere sät, der andere gießt. Nicht auf einmal. Und dann eines Tages bei diesen Menschen sagt, der Heilige Geist bringt das alles zusammen. Und die sagen, ich brauche Jesus. Aber was da, wenn es nicht gesät wird, wird nichts passieren. Wir müssen diese kleinen Impulse geben. Von alle Richtungen. Mann, meine Plattenbau ist so einer. Oh, beim Studium ist noch einer. Und schau mal, der ist so ein Lutherhaus. Oh, aber der ist so ein Eckstein-Gemeinde. Die sind verschiedene Gemeinden, die sagen genau dasselbe. Ach, und schau, diese Christen, ich habe gedacht, die sind verrückt, aber die haben meinen Reifen gewechselt umsonst. Das machen wir, diesen Dienst, ne? Wow, die sind nicht normal, die können was machen. Die sind praktisch. Und diese viele kleine Impulse, der Heilige Geist bringt die zusammen. Ich habe neulich ein Zeugnis gehört von einem Mann, der ganz weit von Gott fern war, Atheist, der ist jetzt Physiker. Und er sagte, er hat nur Verachtung übrig für solche Menschen, die Gott glauben. Schwächlinge, die eine Krücke brauchen. Nur Spott. Der erste Impuls kam, jemand flügt auf, erzählt davon, ja, ein Verrückter, der Schwächling. Aber es war da. Dann kommt noch einer. Ein Mann versucht mit ihm zu reden, gibt ihm eine Bibel. Und er konnte nicht keine gute Antwort geben, aber nahm die Bibel an. Und dann kam noch ein Impuls. Und er sagte, eine besondere Impuls hatte bekommen, als er, bevor er mit seinem Studium anfing, war er, musste seinen Zivildienst machen. Das war damals noch in der Zeit, Zivildienst. Und er arbeitete in Seniorenheim, im Pflegeheim. Und er sagte, es war so deprimierend. Hier waren Menschen mit Doktortitel, erfolgreiche Menschen, angesehene Menschen von früher, jetzt abgeschoben, hoffnungslos, nihilistisch. Alles geht zu nichts. Und die waren so hoffnungslos. Und da war eine Ausnahme aber. Eine alte Frau, sie war auch zerbrechlich, schwach, sie hatte auch so körperliche Probleme. Aber sie strahlte so eine Hoffnung und Gewissheit aus. Und ich ging und sagte, was hast denn du da? Das ist Jesus. Oh, das hat ihn so beeindruckt. Und viele von diesen kleinen Impulse hat Gott zusammengebracht. Und dann kam es zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Alle diese Punkte waren wichtig und das ist, was wir brauchen in Jena. Sonst wird nichts passieren. Es wird nur abgewehrt. Ich möchte euch Mut machen, diese kleinen Impulse zu geben, Farbe zu bekennen, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Ich schließe ab mit einer Geschichte von einer Frau, die das gemacht hat, auch Hildegard aus Schwabenland. Sie war in unserer Gemeinde in Schweinfurt. Sie war aus der Nähe von Hasfurt, kleine Dorf in der Nähe. Und Hildegard, eine von diesen Typen, sie waren, ich würde nicht sagen, besonders redegewandt und alles Mögliche, aber sie strahlte diese Hoffnung aus. Und sie hat ihr Haus hier gehabt, ihr Garten, und da waren Nachbarinnen. Und eines Tages, die kam immer über den Gartenzaun geplaudert, und sie sagte, Hildegard, ja, was hast du denn da? Und Hildegard dachte an den Garten und sagte, Erdbeeren und Tomaten, was meinst du? Nee, du hast etwas. So etwas in dir, so Hoffnung und Sinn und was. Ich merke das. Was hast du da? Sag, oh, das. Das ist Jesus, das ist nicht für mir. Ah, nichts für mich. Weißt du, ich bin katholisch aufgewachsen. Und ich habe die Nase voll. Ich habe solche schlechte Erfahrungen, Enttäuschungen. Nichts für mich. Jesus, na, danke schön, tschüss. Gut, ging weg. 2 Wochen später. Wieder sind im Garten, die arbeiten, die plaudern. Ich sage, Hildegard, sag mal, was hast du da? Ich habe dir schon gesagt, das ist Jesus. Nee, nichts für mich. Das will ich nicht haben. Nee. Ein paar Wochen später. Wie echt? Hildegard, sie kommt dir fast verzweifelt. Sag mal, was hast du da? Ich habe dir gesagt, das ist Jesus. Okay, erzähl mal weiter. Sie fing an, im Bibelkreis zu kommen, in die Bibel zu lesen. Und dann hat sie gemerkt, es ist nicht Religion, es ist eine lebendige Beziehung zu Jesus. Diese Abwehrreaktion wurde überwunden. So, ich möchte das weitergeben. Heiligt den Christus in euren Herzen. Zeige diese Hoffnung und Gewissheit in Christus. Wäre bewusst, was wir in Christus haben, es einfach ausstrahlen und sei jederzeit die gute Antwort zu geben. Und der Heilige Geist kann all diese kleinen Impulse nehmen. Vielleicht wirst du nur sehen, ein anderer wird gießen, jemand anders wird ernten. Aber im Himmel kommt alles zusammen. Wir freuen uns zusammen darüber.